Ich freue mich, Geschwister, heute hier zu sein. Ich danke auch die Sabbatschulklasse für die Anregungen zu prüfen, studieren, weil vielmals man tut sich mit einem Thema befassen in bestimmte Kreise. Und es ist gut, wenn Anregungen kommen, dass man dann sagt, aha, ich will jetzt das wieder prüfen. Und leider ist es so, es wird heute viel geschrieben. Einiges stimmt überhaupt nicht. Aber wir haben als Adventvolk einen großen Vorteil. Wir haben die Heilige Schrift und außerdem wir haben den Geist der Weissagung. Und da können wir uns dann schon besser orientieren als andere. Ja, ich möchte beginnen mit zwei Fragen. Was bedeuten die Vorgänge in der geistlichen und religiösen Welt, die sich heute vor unseren Augen abspielen? Die zweite, was sind die Hindernisse der gewaltigen Umwälzungen, deren Zeugen wir täglich werden? Es gibt so einiges, ich muss sagen, ich habe mich früher orientieren können in Bezug auf die Zeichen der Zeit, heute nicht mehr. Die Geschäftmacherei mit den Flüchtlingen, die Entscheidungen in der europäischen Gemeinschaft, zunehmenden Diktaturen in Südamerika, Mittelamerika. Auf einer Seite sehen wir, dass dass bestimmte christliche Länder die Moslems schützen und kommunistische Länder die Christen schützen. Wirklich, ich verstehe es nicht mehr. Was steckt dahinter? Und es ist wirklich was wir erleben zurzeit auf dieser Welt, es ist schwierig zu verstehen. Und man stellt sich die Frage, wie wird sich das Ganze in der nächsten Zeit sich entwickeln? Und die Industrieländer, die leider in Afrika die Völker ausbeuten, es ist so traurig. Vielmals, ich habe Lust, nicht mehr bestimmte Berichte zu lesen, weil das deprimiert. Man sagt sich auf einer Seite, das sind Christen, ja, und die Moslems in Afrika erleben die Christen. Ist schwierig. Es ist sehr schwierig. Und was geschieht auf dieser Erde? Und ich komme zum einen Ergebnis. Das ist eine Manifestation des Kampfes zwischen Jesus und Satan. Die Menschen entscheiden sich für das Gute oder für das Böse. Und es ist auch so, dass viele Menschen lassen sich nicht von dem Geist Gottes führen. Und dann, wir erleben, dass die gegen Gott sind, nehmen zu, die Zahl nimmt zu. Und man erlebt Sachen, die wirklich wehtun. Wenn ein Diktator unterstützt die Drogenmafia, so dass die Familien praktisch genommen auseinandergehen. Oder in Mexiko, die Macht der Drogenmafia, die haben doch das Sagen im Lande. So ist es auch in Peru, teilweise in Bolivien. Und viele sehen das. Ja, die UNO sieht das und es geht weiter, es geht weiter. Und wir sollen auch hier in Europa die Genehmigung bekommen von Monsanto, ja, von der Europäischen Gemeinschaft, sodass Monsanto weiter sein Gift verkaufen kann. Was ist los? Sind wir nicht mehr fähig, korrekt zu denken? Aber wir können es nicht ändern, aber eines wissen wir, das ist der Kampf zwischen Gut und Böse. Und leider, deren Heftigkeit zunehmen wird. Es wird nicht besser werden. Nun, eines ist Faktum. Satan möchte die ewige Trennung zwischen Gott und uns Menschen erreichen. Das ist das, was er will. Er wünscht sich, und das ist sehr krass, aber das ist die Wahrheit. Er wünscht sich, dass alle Menschen vernichtet werden. Das sage ich ganz deutlich. Er möchte, dass alle Menschen vernichtet werden. Und warum sind wir noch am Leben? Weil Gott uns beschützt. Alle, die unter die Sonne und den Himmel leben, Christen und Nicht-Christen, Gott beschützt alle Menschen. Aber wenn er Satan die Freiheit geben würde, er würde morgen alle Menschen vernichten. Und da gibt es auch ein sehr interessantes Zitat von Schwester White, wo sie sagt, diese Naturkatastrophen, wer steckt dahinter? Satan. Und das ist ein Problem. Und wir haben, was sehr wichtig ist, wir haben in der Heiligen Schrift eine deutliche Antwort, wie kann man sagen, welche Position Gott in dieser Situation, in das, was wir erleben, ja, welche Position nimmt Gott dazu ein? Und es ist wunderbar, das, was uns die Heilige Schrift sagt. Vielmals denken wir nur, ja, wir Adventisten, wir Christen, aber nein, 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 das ist zu eng. Es ist zu eng. Lass uns bitte lesen Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Alle. Gott möchte, dass wir ewig in Harmonie mit ihm leben. In 1. Timotheus Kapitel 2, 1. Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 3 und 4. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist Gottes erklärter Wille, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen. In 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9 lesen wir, der Herr verzögert nicht die Verheißung. Und es gibt auch so einige Christen, die sagen, wann wird Jesus Christus kommen? Ja, das hat schon meine Oma nicht gesagt, Jesus kommt und Jesus ist noch nicht gekommen, nicht? Und dann kommen die Spötter, ja, ihr habt das immer gesagt, und wo ist Jesus? Ne? Wo ist Jesus? Aber hier steht, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber. Euch gegenüber. Weil der Plan der Erlösung ist für alle Menschen. Für alle Menschen. Dadurch, ja, er ist langmütig euch gegenüber. Warum? Warum ist er so geduldig? Warum? Da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Und das müssen wir verstehen. Alle. Gott will absolut nicht, dass irgendwelche Menschen verloren gehen, sondern dass alle bereuen, umkehren und seine Gnade annehmen. In anderen Worten, Gott will, dass kein Mensch verloren geht. Keiner. Und jetzt müssen wir uns jetzt eine Frage stellen. Will ich ebenfalls das, was Gott will? Will ich ebenfalls das, was Gott will? Während dieser Kampf stattfindet, zwischen Gut und Böse, wo bin ich? Sitze ich auf die Tribüne und schaue zu? Bin ich nur ein Zuschauer, der lediglich zusieht, was passiert, ohne zu handeln? Ab und zu mal guckt er, sonst ist er gleichgültig. Oder sitze ich auf die Reservebank? Wenn einer krank ist und nicht mehr kann, dann will ich mich bewegen. Aber sonst, ja, ich bin da, aber ich sitze auf der Reservebank. Aber ich bin da. Oder bin ich Kämpfer mitten in der Schlacht, um Menschen von der tödlichen Unwissenheit zu befreien? Bin ich bereit zu helfen, auf Jesus Seite mitzuwirken? Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden. Wo stehe ich? Will ich mit ihm mitwirken? Tue ich mich mit diesen Gedanken identifizieren? Das ist die Frage. Lieben ist irgendwie mit Handeln verwandt oder hat mit Handeln was zu tun. Ich kann nicht behaupten, ich liebe, stehe aber der Not meines Mitmenschen gleichgültig gegenüber. Das ist ein Widerspruch, ne? Ich sage, ich liebe, aber ich bin gleichgültig. Das stimmt was nicht, ne? Wenn wir lesen in Matthäus Evangelium, Kapitel 22, Vers 39, Matthäus Evangelium, Kapitel 22, Vers 39, das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinem Nächsten lieben wie dich selbst. Man kann auch übersetzen, kann man das sehen wie ein Auftrag. Gott gibt uns den Auftrag zu lieben, ein Auftrag. Man könnte das auch sehen wie einen Wunsch. Ich möchte, dass du das machst. Die Übersetzung, du sollst, einige fühlen sich nicht wohl mit du sollst. Ja. Aber lass uns das bitte verstehen, auch kann ich sagen, ja, Gott gibt uns den Auftrag, lieb deine Nächsten. Oder er sagt, ich habe den Wunsch. Nicht? Ich habe den Wunsch, du sollst deine Nächsten lieb haben. Wir sollen uns die Frage stellen, mache ich mich auf, pflege Kontakte, führe Gespräche, nehme am Wohl und Weh meinen Mitmenschen teil, ohne dabei meine christlichen Lebensgrundsätze preiszugeben. Mache ich das? Möchte ich das? Ich möchte mit euch heute über einige Schritte nachdenken, die für mich wichtig sind, wenn wir Kontakte pflegen wollen. Aber nur, wenn wir wollen. Ich habe gelernt, dass Gott zwingt nicht. Aber wenn wir wollen, ja, Kontakte pflegen. Und ich möchte euch einige Schritte mitteilen, die für mich wichtig sind. Der erste Schritt, bitte um den Heiligen Geist. Der erste Schritt, warum? Ohne Führung durch ihn können wir nicht Segen für unsere Mitmenschen sein. Wir brauchen unbedingt die Hilfe des Heiligen Geistes, weil ich nicht recht weiß, wie soll ich einen Mensch ansprechen. Vielleicht geht es ihm gut, vielleicht geht es ihm schlecht. Ich kann nicht hineingucken. Das wäre schön, ne? Wenn jeder Mensch hätte so ein Fensterchen. Ne? Ich mache hier auf. Aha, heute muss ich so und so mich verhalten, weil das fängt hier wieder zu. Nicht? Das wäre sehr einfach, aber das wissen wir nicht. Dadurch, wir brauchen die Führung. Heute sollst du deinen Mund halten, heute sollst du so, heute so. Nicht? Wir brauchen die Führung des Heiligen Geistes. Zweitens, liebe deinen Nächsten. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 18, können wir lesen, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 18, meine Kindlein, lasset uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge. Klingt schön, ne? Ich liebe dich. War schwierig? Du kannst das auch machen, nicht? Ich liebe dich. Einfach. Das geht sehr schnell. Man sagt es. Aber hier steht, meine Kindlein, lasset uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Man könnte es auch übersetzen mit der Tat und in Wahrheit. In anderen Worten, es soll echt sein. soll echt sein. In alle Aufrichtigkeit. Und das ist hier ein sehr wichtiges Thema. Liebe ich aufrichtig, liebe ich in Wahrheit. Einige sagen, oh, das ist kein Problem, aber ich sage, es ist ein Problem. Ein Mensch, der schön ist, sympathisch, der meine Welle hat, ja so, ihm zu lieben, ist nicht so schwierig. Ne? Aber den ich begegne, der ist hässlich, ist launisch, er verhält sich grob und unhöflich, und den soll ich lieben. Lieben ist nicht einfach. Wir brauchen wirklich, ich würde sagen, in anderen Worten, die Hilfe des Heiligen Geistes, um alle, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, dass wir fähig sind, alle Menschen zu lieben. Und hier möchte ich euch eine Geschichte mitteilen, die für mich wichtig ist. In diesem Bereich. Ein Mann im mittleren Alter war ein Sklave des Heroins. Er war abhängig. Ja, er brauchte Heroins. Das war seine Not. Als Folge seines Drogenkonsums hatte er keine Kontrolle mehr über seine Blase und seinen Darm. Jetzt sollen wir uns das vorstellen. Es wurde ihm bewusst, dass er urinierte und Stuhlgang hatte, ohne es verhindern zu können. Er hat gemerkt, dass er uriniert hatte, als er sah, vielleicht, dass es ein bisschen wärmer wurde und das. Und das andere hat das gemerkt, als er sich hingesetzt hat. Dieser Mann befand sich eines Tages vor dem Eingang einer Adventkapelle in New York. Und er blieb dort stehen. Eigentlich wollte er hineingehen, um Geld für Drogen zu erbetteln. Aber ihm verließ den Mut. Und während er dort stand und den Eingang der Kapelle betrachtete, bekommt er auf einmal einen Schub von hinten. Er dreht sich um, sieht er mich. Was? Guckt er wieder die Kapelle, Eingang der Kapelle, bekommt er wieder einen Schub von hinten. Dreht sich sofort um. War kein Mensch da. Und dann hat er gemerkt, dieses Schubsen war so ungefähr hier rein. Und da hat er sich gesagt, jetzt erst recht gehe ich nicht rein. Na? Aber er brauchte dringend Geld, um seine Sucht zu befriedigen. Deswegen betrat er schließlich doch die Adventkapelle. Unangenehm riechend, mit strähnigem Haar und auch sonst ungepflegten Äußeren. Er setzte sich dann in die letzte Reihe, um nicht aufzufallen. Das hätten wir auch gemacht. Es war Mittwoch, zur Zeit der Gebetsstunde. Die wenigen Geschwister, die gekommen waren, hatten sich in der letzten Reihe versammelt. Und ich muss euch sagen, das ist typisch in der Adventgemeinde. Hier in Deutschland immer in die letzte Reihe. In Argentinien in die letzte Reihe. In die Vereinigten Staaten in die letzte Reihe. Das kann man wiederholt erkennen und sehen. Der intensive Geruch, der von der letzten Reihe kam, bewirkte jedoch, dass die Geschwister langsam und unauffällig aufstanden und sich in die vordersten Reihen setzten. Auf einmal die hinten saßen, schön brav saßen vorne. Dies geschah zu großer Freude des Predigers, der eigentlich gewohnt war, die Geschwister immer hinten zu hören. Und er musste immer laut sprechen, dass man ihn verstehen konnte. Und er war glücklich, weil er sie alle vorne sah. Als ausnahmslos alle vorne saßen, stand eine ältere Schwester auf und ging nach hinten, bis zur letzten Reihe. Sie setzte sich neben den Drogenabhängigen und sagte zu ihm: Jesus hat dich lieb. Und ich auch. Und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Liebe Geschwister, dieser Mann traf eine Entscheidung für Jesus und er wurde ein Prediger der Adventgemeinde geworden. Es ist nicht einfach, unsere Mitmenschen zu lieben. Liebe zu praktizieren ist nicht immer leicht, aber liebe Geschwister, es lohnt sich. Es lohnt sich. Und da brauchen wir unbedingt, dass der Geist Gottes uns hilft. Ich habe eine Situation erlebt, in dem dieser Geruch war unerträglich. Wollt ihr wissen, was dann passiert ist? Ich habe angefangen das Gespräch und nach einer Zeit, ich weiß nicht, wie viel Zeit ist vergangen, ich habe nichts mehr gerochen. Überhaupt nicht mehr. Und ich war jetzt so in meinen Gedanken mit diesen Menschen, ja, und ich habe nichts mehr gerochen. Das heißt, wir sollen uns da nicht so das Leben so kompliziert machen. Haben wir Probleme oder der Herr hat eine Lösung. Aber wir sollen so wie Gott denken. Er möchte, dass alle Menschen gerettet. Der dritte Schritt wäre Lächeln. Ist das wichtig, Lächeln? Sehr wichtig. Um ein finsteres Gesicht zu machen, wie viele Muskeln werden gebraucht? Flecken, böses Gesicht. 72 Muskeln. Und um einen Lächeln, wie viel Muskel braucht man, um zu lächeln? Geht schnell. Lächeln, geht schnell. Nur 14. Wir wurden geschaffen, um ein böses Gesicht zu machen oder um zu lächeln. Zu lächeln, ja. Und das ist auch, was der Herr will, dass wir lächeln. Ein Lächeln ist eine geschwungene Linie, die vieles gerade rückt. Unsere schlechten Laune und sauren Mienen werden nie Evangelisten sein. Das dürfen wir nicht vergessen. So wie du jetzt aussiehst, das Gesicht, was du machst, ist schon die erste Empfehlung. Von daher, es ist sehr wichtig zu lächeln. Und was sagt uns die Heilige Schrift? Bitte. Hiob 29, Vers 24. Hiob 29, Vers 24. Wenn ich ihnen zulachte, so fassten sie Vertrauen und das Licht meines Angesichts tröstete die Trauenden. Es ist Medizin für unseren Nächsten zu lächeln. Ich wiederhole den Text. Wenn ich ihnen zulachte, so fassen sie Vertrauen und das Licht meines Angesichts tröstete die Trauernden. Viertens, sprich mit den Menschen. Es gibt nichts Schöneres als einen freundlichen Wort zur Begrüßung. Auch Menschen, die wir nicht kennen. Wenn wir in den Aufzug gehen und wir sehen jemanden, der sieht traurig aus, spricht ihm an. Und wenn eine Mutter mit einem Kind, da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit jungen Frauen, die mit einem Kinderwagen sich bewegen. Man guckt das Kind an, man sagt das Kind was und die Mutter lächelt. Und andere habe ich auch festgestellt, wisst ihr, wann sie lächeln, wenn ich mich Zeit nehme, um den Hund zu betrachten. Von daher, es ist schon wichtig, dass wir die Gelegenheit nutzen, jemand eine Freude zu machen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Oder ganz einfach, schön, dass heute die Sonne scheint, nicht wahr? Und er sagt, ja, ich freue mich auch. Das sind alle diese Gespräche, die uns gut tun und andere Menschen auch. Fünftens, rede deinen Nächsten möglichst mit seinem Namen an. Ja, rede deinen Nächsten möglichst mit seinem Namen an. Wenn wir den Namen kennen, sollten wir es nicht vergessen. Warum? Die schönste Musik in den Ohren eines jeden ist der Klang des eigenen Namens. Das sollen wir nicht vergessen. Sechstens, interessiere dich für deine Mitmenschen. Interesse zeigen. Geht es ihnen nicht gut? Ach, sie lachen heute. Was haben sie erlebt? Sagt man viel? Muss man viel sagen? Nicht. Interessiere dich für deine Mitmenschen. Du kannst zu allem ein gutes Verhältnis haben, wenn du es versuchst. Lerne, ihnen zuzuhören. Die besten Kommentare des Besuches habe ich erlebt, als jemand sagte zu mir, ach, das war so schön, dass Sie gekommen sind. Wir haben uns toll unterhalten. Das war so schön. Und ich habe mir die Frage gestellt, was habe ich gemacht? Ich habe doch die ganze Zeit nur zugehört. Aber es war so ein tolles Gespräch. Ich habe ihm nur zugehört. Das sollen wir nicht vergessen. Achte die Gefühle anderer. Man wird dieses Verhalten zu schätzen wissen, die Gefühle anderer. Denn mir begegnet sie vielleicht ein Moslem, vielleicht ein Katholik, einer Menge. Sie haben eine Überzeugung. Sie haben eine Meinung. Wir sollen vorsichtig sein. Und so wie wir Gefühle haben, haben sie die anderen auch. Achte die Gefühle anderer. Man wird dieses Verhalten zu schätzen wissen. Und ich habe auch gelernt, wenn jemand mit mir spricht, ein Katholik, und er fängt an mit Witze über den Papst, Witze über die Pfarrer und so, ne? Und so einiges gegen die katholische Kirche. Aber er ist Katholik. Lass, dass sie ihre Witze machen und sag kein Wort. Solltest du nur eine Bemerkung machen, dann bist du dran. Das habe ich gelernt. Du darfst nichts gegen die katholische Kirche sagen, aber sie als Katholik, die können aber und Sachen sagen, wo man sagen würde, das ist Respektlosigkeit, aber sie können es, sie sind Katholiken. Aber wir, was sollen wir machen? Zuhören und nichts sagen. Weil wir können dadurch diesen Mensch verletzen. Ja, die haben diese Einstellung. Was erlaube ich mich als Adventist, mich so zu äußern? Ne, das kommt sofort. Und die haben die ganze Zeit so viel gesagt gegen die katholische Kirche. Auf das sollen wir achten. Respektiere die Meinung deiner Mitmenschen. Bei jeder Meinungsverschiedenheit gibt es drei Blickrichtungen. Drei. Bei Meinungsverschiedenheit. Deine Meinung, die des anderen und die Richtige. Das sollten wir nicht vergessen. Lobe aufrichtig, sei zurückhaltend mit Kritik. Loben. Ich sage, lobe aufrichtig. In der Regel, ich finde bei jedem Menschen etwas, was ich loben kann. Der hat Stärken und bei dieser Stärke habe ich Schwäche. Dann kann ich sagen, oh, so wie Sie das machen, kann ich nicht. Nein, nein, Entschuldigung, aber so kann ich nicht. Auch wenn es geht, wie gut er einen Nagel so reinschlägt im Holz, so gut, so präzise, zwei Schläge, Nagel ist drinnen. Nein, das kann ich nicht. Ich kann schon sowas, ja, aber ich meine, so präzise, wenn das ist, bitte achtet, guckt und ihr werdet immer etwas finden, um zu loben. Und es soll aufrichtig sein. Ja, bitte, aufrichtig. Lobe aufrichtig, sei zurückhaltend mit Kritik. Ach, soll man aufpassen mit Kritik. Es ist leider eine Schwäche, ja, die wir vielleicht auch haben, aber wir sollen aufpassen. Da gibt es so eine jüdische Weisheit, ich fand sie sehr schön. Und ich sage Folgendes. Worte, die von Herzen kommen, dringen zum Herzen durch. Es heißt, wir sollen aufrichtig sein, wir sollen loben, wir sollen achten auf Kritik. In diesem Fall auch mit einem Katholik, der kritisiert die katholische Kirche. Aber wenn du kritisierst die katholische Kirche, bist du schon, hast du schon Probleme. Ja, und das wollen wir nicht. Wir wollen Frieden haben mit unseren Nächsten. Als junger Prediger habe ich vielmals angegriffen. Katholiken, Zeuge Jehova. Und ich habe mich immer gefreut. Habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich sie mit der Heiligen Schrift ungefähr totgeschlagen. Ja, ich habe bewiesen, ich habe Recht als Adventist und als die Adventisten, was sie lehren, unterrichten, ist biblisch. Ja, so. Aber mit der Zeit, man wird so langsam ja klüger und der Geist Gottes hilft uns. Und ich habe das letzte war in München, ein Gespräch mit einem Regionalführer der Zeuges Jehova. Und dann habe ich mit ihm gesprochen. In der Vergangenheit hatte ich Probleme mit dem Zeuge Jehova und wir sind dann auseinandergegangen, aber nicht freundlich. Nicht? Man wusste ja, ich habe jetzt keinen Freund mehr. Ja? Das ist keine Freundschaft. Er ist gegangen, gut, aber man fühlt sich nicht wohl. Und hier bei diesem Mann haben wir uns über ein wichtiges Thema der Zeuge Jehova unterhalten, habe ihm gesagt, wir als Adventisten glauben das und das. Und das will ich Ihnen auch zeigen in der Heiligen Schrift. Und da war auch noch ein Zeuge Jehova gegenwärtig, der hat diesen Zuständiger für diese Region gebeten, er sollte kommen. Und es war interessant, dass dieser Zeuge Jehova hat jetzt erlebt, wie dieser Mann hat gesagt, ja, das, was die Adventgemeinde lehrt, ist biblisch. Und was ist passiert mit der Dame, die Zeuge Jehova? Sie wurde wütend. Sie wurde wütend. Sie hat ihn eingeladen, um mich fertig zu machen, wenn wir so sagen, ja? Und er gibt mir recht. Ich habe das Gesicht von dieser Frau gesehen. Oh, habe mir gedacht, wenn Blicke töten könnten, dann wäre ich schon. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt ist unsere Beziehung zu Ende gegangen. Ich werde sie nicht mehr anrufen oder wir werden nicht mehr Gespräche haben können. Mit Katholiken habe ich die gleiche Erfahrung gemacht. Ich habe ganz einfach gesagt, ja, das ist, was wir dem Dessen glauben. Und dann erlebe ich etwas ganz Besonderes. Wir brauchen keine Angst haben. Die Botschaft der Adventgemeinde ist biblisch. Und wenn du es nicht weißt, konfrontiere einen Evangelischen, einen Katholiken, einen Zeuge Jehova oder einen Mormon. Dann wirst du es sehen. Und es war interessant, das war eine Auseinandersetzung mit einer Persönlichkeit von der Katholischen Universität. Und ganz einfach, ich habe gesagt, er hat mich gesagt, Sie behaupten, dass das, was die Adventgemeinde lehrt, ist biblisch. Ich habe gesagt, ja. Ich habe gesagt, gut, dann fängt er an, er wusste, ne? über den Sabbat, da fängt er an. Ne? Und dann habe ich aus der Heiligen Schrift dann die Texte vorgelesen. Das ist der Grund, warum wir als Adventisten das glauben. Und so ging es, ein Thema nach dem anderen. Zum Schluss sagt er, ja, das, was die Adventisten lehren, ist biblisch. Aber wir als Katholiken haben noch zusätzlich die Tradition. Die stellen wir neben die Heilige Schrift. Und ich muss euch sagen, waren viele Zeugen, das war eine große Gruppe. Und da war eine Interessierte, die wollte sich taufen lassen und das war das Problem. Und dann sagte noch dieser Vertreter der Universität, sagte zu dieser Dame, die Interessierte, die Bibelstunde gegeben hatte, hat sie gesagt, und wie denken Sie? Und sie hat gesagt, ja, ich denke auch, dass das, was die Adventisten lehren, ist biblisch. Gut, treffen Sie eine Entscheidung und seien Sie treu. Die anderen, die haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass eine Persönlichkeit der katholischen Kirche sowas sagt. Liebe Geschwister, habt keine Angst. Die Adventgemeinde hat eine fantastische Botschaft. Und wir können, egal mit wem wir sprechen, sagen, das, was wir lehren, ist biblisch. Und ich habe bis jetzt keine Angst gehabt, egal wo ich eingeladen wurde. Und diese Erfahrungen brauchen wir. Die sind gut für uns. Sind gut für uns. Kann ich noch Einzelheiten erwähnen über das, was die anderen, die empört waren, was sie sich vorgenommen hatten. Aber ich möchte nicht mehr darüber reden, weil sonst habe ich keine Zeit weiter mit das Thema mich zu befassen. Das Letzte, sei hilfbereit. Den höchsten Wert im Leben hat der Dienst für andere. Der Dienst für andere. Und vielmals, man spricht über Jesus, ja. Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen. Ja. Aber von Anfang an, als Jesus Christus den Himmel verlassen hat, welche war seine Motivation? Zu dienen. Zu dienen. Er hat gesagt, ich will die Menschen retten. Und um die Menschen zu retten, muss man dienen. Und wenn Jesus Christus ist unser Vorbild, sollen wir darüber nachdenken. In Matthäus Evangelium, Kapitel 28, Vers 20, finden wir ein Gedanke, der sehr gut ist, uns auch hilft. Weil wenn wir Menschen helfen wollen, gibt es Hindernisse, gibt es Probleme und gibt es einiges, was wir überwinden müssen. Aber es ist gut, dass wir wissen, was hier steht. In Matthäus Evangelium, Kapitel 28, Vers 20 steht, lehrt sie so zu leben, das sollen wir machen, wie ich es euch aufgetragen habe. Und wenn ihr versucht, die Menschen zu helfen, was passiert dann? Sagt er, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Willst du helfen? Ich bin bei euch. Es ist so schön, ja. Der Herr ist bei uns. Wir sollen uns bewusst sein, dass er uns begleitet. In Apostelgeschichte Kapitel 1, 8, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Durch seine Kraft meine Zeugen sein. Ein Zeugnis zur Ehre Gottes, durch den Einfluss des Heiligen Geistes. Ich habe Zeugnisse erlebt. Ein junger Mann, wir saßen an einem Tisch, ne, bei einem Seminar und der hat erzählt seine Erfahrung. Liebe Geschwister, ich habe den Namen Jesus gar nicht gehört. Und dann zum Schluss haben wir gesagt, ja, worum ging es das, alles, was er erzählt hat? Ja, es ging um seine Person. Und einige, oh, wie schön die Erfahrung, die du gemacht hast, aber ich habe mir die Frage gestellt, war das zur Ehre Gottes? Aber wenn der Geist Gottes uns führt, wisst ihr, was passiert? Ich gebe ein Zeugnis ab zur Ehre Gottes. Und die Zeugnisse, die gegeben werden zur Ehre Gottes, trifft das Herz. Das ist der Unterschied. Die Menschen merken, da ist was passiert. Und ich habe das auch erlebt in Situationen durch ein Gespräch. Menschen, die ich nicht kannte. Und ich habe über mein persönliches Zeugnis gesprochen. Große Männer standen da. Und wisst ihr, was haben wir gesehen? Da war noch mein Vereinigungsvorsteher dabei. Ihm kamen die Tränen. Er hat geweint. Mein Vorsteher, Vereinigungsvorsteher, der hat geguckt, was ist hier los? Ein Zeugnis zur Ehre Gottes trifft den Mensch. Ich könnte noch mehrere Situationen bringen oder Erlebnisse, ja, in diese Richtung. Aber trifft durch seine Kraft, meine Zeugen sein, ja, der Geist Gottes, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, durch seine, aber Zeugen echte, wo Gott gelobt und gepriesen wird. Und das trifft, das trifft. Der Herr befähigt uns. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 13. Die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, wie mutig Petrus und Johannes redeten. Wussten sie doch, dass es einfache Leute ohne besondere Bildung waren, aber sie erkannten die beiden als Jünger Jesu wieder. Einfache Leute. Die Adventgemeinde auf der ganzen Welt, das sind einfache Leute. Und was erleben diese einfachen Leute? Wie hier. Man hat sich gewundert, wie mutig sie sind. Ich kann mir noch gut erinnern an einen Bruder, der war in einer Stadt, da waren so schönen, ein sehr schönes Gebäude von reichen Leuten. Und er war zuständig, um dort Material, Missionsmaterial zu verteilen. Und was hat er gemacht? Er sah dieses schöne Haus von dieser reichen Familie, ist er schnell vorbeigegangen. Und dann hat er weitergegeben. Immer. Ne? Bei den anderen hat er auch schon geschellt, aber bei dieses Haus, ja, das hat ihn so, das war für ihn so, so ach, das müssen sehr reiche Leute sein und sehr gebildet und so und so. Und dann hat er gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich immer da vorbeigehe. Und eines Tages hat er gesagt, ich werde schellen. Und da hat er mit der Dame des Hauses ein Gespräch gehabt. Ich glaube, er hat den Mund offen gehalten, weil er nicht glaubte, was passiert. Er war sprachlos. Da sagte die Dame, schön, dass Sie gekommen sind. Ich werde das lesen, was Sie bringen. Er hat es nicht verstanden. Der Geist Gottes gibt uns Mut. Und wenn wir zuhören und handeln, dann erleben wir Gottes Macht. Auch eine wunderbare Erfahrung. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 26 und 27. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 26 und Vers 27. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, geh in Richtung Süden, und zwar auf die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus machte sich sofort auf den Weg. Und das ist für uns ein wunderbarer Vorbild. Wenn der Geist Gottes dir was sagt, mach sofort, geht sofort. Wartet, ich hab schon erlebt, einige, die Geschwister sagen, ja, sind 2 Stunden vergangen, warten, nichts mehr. Wir müssen sofort. Ja, Philippus machte sich sofort auf den Weg. Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinen Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte und verwaltete ihr Vermögen. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja. Gut, ist das ein Einzelfall? Ich habe mir die Frage gestellt, ist das ein Einzelfall? Und dann habe ich gesucht, ja, ich tue gerne. Ich will sicher sein. Und ich habe festgestellt, es ist kein Einzelfall. Wir können lesen in das Buch Wirken der Apostel, Seite 112 und 113, folgendes. Ein Engel führte Philippus zu dem Mann, der nach Licht suchte und bereit war, das Evangelium anzunehmen. So werden auch heute Engel die Schritte der Gottesboten leiten, die es dem Heiligen Geist erlauben, ihre Zunge zu heiligen, so wie ihr Herzen zu läutern und zu veredeln. Die Engel wollen uns auch führen. Wollen uns auch sagen, jetzt gehst du dahin. Die Frage ist, ob wir offen sind, offen bleiben für Gottes Anweisungen. Und ich weiß, dass der Herr auch hilft. Jesus hat uns in dieser Missionsarbeit nicht nur hingestellt, sondern er will uns führen. Wie vielmals denken wir nur an, das ist der Auftrag, aber Gott will uns begleiten. Welche Möglichkeit habe ich, Menschen zu helfen? Und ich möchte euch mitteilen, ein Zeugnis von einem Mann, der eine besondere Erfahrung gemacht hat. Er hat Folgendes geschrieben. Stellt euch eine Familie vor mit 3 Kindern, die ersten Jahre in guter Entwicklung hinter sich gebracht haben. Der Ehemann ist Ingenieur in gesicherter Position. Man schickt sich an, ein Eigenheim zu bauen. Die gesteckten Ziele sind rein materielle Natur. Jesus ist nicht gefragt. Eine solche Familie waren wir noch vor kurzer Zeit gewesen. Die Wende kam mit der unheilbaren Erkrankung meiner Frau. Eine Situation, die die ganzen Wertmaßstäbe sofort in Frage stellt. Etwa 1,5 Jahre später wurden wir getauft, nachdem wir ein Vierteljahr vorher mit den 7-Tag-Adventisten in Verbindung gekommen waren. Meine Frau ist 2 Wochen später verstorben. Der Tag unserer Taufe war der letzte Tag, an dem sie noch das Bett verlassen konnte. Wenn man einige der Ereignisse betrachtet, die den Entschluss ganz fest werden ließen, sich Christus durch die Taufe zu übergeben, so muss man sagen, dass Gott alles wunderbar geführt hat. Und jetzt stellt er die Frage. Oder war es etwas Zufall, dass gerade in jeder Zeit Geschwister an unsere Tür geklopft hat? Was meint ihr? War das ein Zufall? Und wie vielmals dieses Klopfen an eine Tür ist für uns nicht wichtig? Wir haben die Möglichkeit, unsere Nachbarschaft oder in einem bestimmten Stadtteil Menschen zu besuchen, um ihnen ein Geschenk zu machen. Wir können ein Buch verschenken, das Buch des Jahres, das Missionsbuch des Jahres. Wir können eine Broschüre der Stimme der Hoffnung überreichen. Es gibt vieles, was wir machen können. Und das ist wichtig. Ich habe mir Gedanken gemacht über missionarische Strategien der Endzeit. Und wisst ihr, immer wieder schreibt Schwester White von den Besuchen an den Menschen. Es heißt, dass wir die Menschen zu Hause besuchen sollen. Das ist eine Strategie der Endzeit, Menschen zu Hause zu besuchen. Und wir können ganz einfach sagen, ja, ich komme hier, ich habe was Schönes für Sie, ihr bitte schön. Wir können auch unsere Adresse geben, haben Sie mehr Fragen oder so, aber unverbindlich. Ne? Und ich sage Ihnen, das ist unverbindlich. Hat mir auch, da wo ich wohne, eine Dame gesagt, nein, ich will nichts wissen von Ihnen, so ungefähr hier raus, ja. Und ich weiß nicht, was ich gesagt habe, und dann auf einmal sagt sie, ja, mein Sohn ist Pilot in einer Fluggesellschaft und so. Und auf einmal hat sie geredet. Und dann nehme ich wieder die die Broschüre und sage, ja, okay, gut, ich kann Ihnen die Broschüre lassen, ne? Und nächstes Mal komme ich vorbei und können wir darüber sprechen. Ja, ja, kein Problem. Kein Problem. Gott gibt uns Gedanken. Gott gibt uns Sätze, die auf einmal die Menschen sich ändern. Das habe ich ja mehr als einmal erlebt. Zum Anfang negativ und dann auf einmal eine andere Einstellung. Oder wir können das machen, Menschen besuchen von Haus zu Haus und ihnen ein Geschenk überreichen. Oder sucht euren eigenen Weg, zu dem der Heilige Geist euch inspiriert. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Ja, es gibt das, was der eine kann, kann nicht der andere. Wie unsere Schwester, die mit Erfolg in der Nachbarschaft gearbeitet hat. Ja, und wisst ihr, was hat sie gemacht? Sie hat ihren Nachbarn einen guten Brot, ja, Vollkornbrot geschenkt. Und das war sehr interessant. Da gab es noch Verbindungen mit dem katholischen Pfarrer, der dabei eine Nachbarin gegessen hat und so. Aber da ist eine tolle Geschichte entstanden. Und sie hat gesagt, was kann ich? Das kann ich nicht, das kann ich nicht. Was kann ich? Gut backen. Und was kann ich gut backen? Vollkornbrot. Okay. Gemacht und verschenkt. Es gibt andere Möglichkeiten. Aber es ist so, wenn wir wollen, wird uns auch der Herr helfen. Nun, eines ist wichtig, Satan wird jedoch alles tun, um uns zu entmutigen, dass wir nicht für Jesus Christus wirken und handeln. Ich habe erfahren, dass vielmals Geschwister werden entmutigt von ganz bestimmten Gedanken. Vielleicht flüstert er uns ein, ich bin doch nicht besser als die anderen. Ja, warum sollst du, wenn du, ich bin doch nicht besser als die anderen. Oder, ich bin ja so schwach. Ja. Ich will schon längst diese Sünde lassen und ich kann nicht, ich habe keinen Erfolg. Ich bin doch so schwach. Ich bin doch kein Vorbild für die anderen. Was soll ich hingehen und ihnen was? Ne? Ein bekannter Evangelist hat Folgendes geschrieben. Und bitte denkt daran, was ich euch jetzt sage. Die Schwäche der Hand wird die Kraft der Arznei nicht verringern. Und einer andere hat geschrieben, besser ein Patient Christi zu sein, als nur ein Doktor der Theologie. Und liebe Geschwister, es ist schön, ein Patient Christi zu sein. Dass Christi mich trägt, mich verwöhnt, mich ermutigt. Es ist doch schön, ein Patient Jesus zu sein. Und wenn wir ein Patient Jesus sind, dann können wir auch diese Erfahrung mit Jesus mitteilen und unsere Mitmenschen ermutigen. Die Adventgemeinde hat eine wunderbare Botschaft. Eine Botschaft, die die Menschen von der Finsternis zum Licht führt. Das wird ihr in keine andere Religion finden. Auch nicht unter den Christen. Evangelisch, katholisch oder andere. Nein, nur die Adventgemeinde hat die Botschaft, die tatsächlich mit Erfolg ein Mensch von der Finsternis zum Licht führt. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wollen wir uns Jesus anschließen, um den Kampf durchzuführen, sodass alle Menschen gerettet werden? Das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen. Schließlich sollen wir eins nicht vergessen. Das Rohr, das das Wasser leitet, bleibt selbst nicht trocken. Das heißt, die Ersten, die gesegnet sein werden, sind wir selbst. Die medizinische Forschung zeigt, welch eine wohltuende Wirkung es auf unser Hormonsystem hat, wenn wir anderen Gutes erweisen und dies aus echter Liebe und Sympathie geschieht. Unser Hormonsystem profitiert von der Liebe zum Nächsten. Es soll echte Liebe sein. Das wirkt sich ins Hormonsystem. Es ist positiv. Und ich möchte schließen mit einem Gedanken. Es ist mehr so fast ein Gedicht von H.V. Riedern. Der hat Folgendes geschrieben und ich denke, das passt sehr gut. Er sagt, du stehst am Platz, den Gott dir gab. Den Platz, den er dir zugedacht. Dort nur bleibt er dein Schild und Stab. Dort gibt er Frucht, dort wirkt er Macht. Will er dich segnen, sucht er dich nicht in der ganzen weiten Welt. Er sucht dich nur an deinem Platz, dem Platz, wo er dich hingestellt. Bleib auf dem Platz, den Gott dir gab, und halte da in Treue aus. Ist es ein Kreuz, steigt nicht herab, ist es Schmerzensglut, weich ihr nicht aus. Blick auch nicht seufzend rechts und links. Scheint er verborgen irdisch klein, auf diesem Platz, den Gott dir gab, will er durch dich gepriesen sein. Wir müssen nicht unbedingt nach Afrika fahren, um zu missionieren. Auch nicht nach Südamerika. Wir sollen wirken dort, wo Gott uns hingestellt hat. Ich wiederhole, in Matthäus Evangelium Kapitel 28, Vers 20 steht, wollen wir helfen? Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Das wissen wir als Adventisten. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Lasst uns bitte nicht Zuschauer sein, sondern mit Jesus Christus kämpfen, dass alle Menschen die Gnade Gottes annehmen. Gott wird kein Mensch zwingen, aber es gibt viele Menschen, die noch in der Finsternis sich befinden. Möge der Herr uns segnen. Amen.